Ja, good morning in the morning. Wie stehen die Aktien?
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe noch nicht geguckt heute, aber wahrscheinlich bin ich steinreich und könnte eigentlich mich zur Ruhe setzen, aber...
Bitte was? Warum?
Bitte was?
Aktien? Was hast du schon wieder getan?
Okay. Nee, alles gut. Ich dachte, du setzt dich jetzt zur Ruhe. Hast wahrscheinlich 100-mal den Filmmeisterkurs und erstmal Urlaub auf den Malediven gebucht.
Ach so. Nee, 100-mal noch nicht. Aber wichtiger Sicherheitshinweis, weil es ja gerade zeitkritisches Angebot ist. Ja, ne, das läuft bis zum 30. November, ihr Lieben. Das heißt, falls ihr euch noch nicht angemeldet habt zum Filmmeisterkurs und ihr einen Rabatt in Höhe von 50 Euro haben wollt, Link packen wir nochmal unten in die Shownotes mit dem Rabattcode Hauptsache Grooved. Alles schön zusammengeschrieben. Genau, gibt 50 Euro Rabatt bis Ende diesen Monats. Aber ich mache gerade keinen Urlaub. Ich kann das ja jetzt hier offiziell sagen, weil ja alles schon quasi vertraglich hieb- und stichfest ist. Wir ziehen zum Jahreswechsel um und backen dann urlaubsmäßig sicherlich noch eine gewisse Zeit lang etwas kleinere Brötchen. Vermute ich. Genau, dafür können wir dann Urlaub zu Hause machen, weil wir dann endlich selber auch einen Garten haben.
Und ich habe mich groß zum Schleppen angemeldet und jetzt, ja, gucken wir mal, was die Docs nächste Woche im Krankenhaus sagen.
In Antizipation des kommenden Umzuges, Serie direkt so quasi unterbewusst schon mal Leistbruch zugezogen, dass du dich doch wieder irgendwie rausmuggeln kannst.
Ich hätte wirklich sehr gerne geholfen. Ja. Vielleicht klappt es ja auch noch. Ja, genau, ja. Und habt ihr heute schon Schneemann gebaut?
Wo du sagst, Schneemann bauen. Nee, haben wir nicht. Anni hat meine Tochter heute unsere Tochter in die Kita gebracht. Aus ganz witzig. Ich habe so eine neue Band am Start, wie du ja weißt. Ja. Und der Gerrit hat ein ganz großartiges Cover, ist aber schon wahrscheinlich aus dem letzten oder vorletzten Jahr gemacht, zu Anna und Elsas Willst du einen Schneemann bauen? In bester Gerrit-Manier. Ich schicke dir nachher mal einen Link und das habe ich gestern natürlich meiner Tochter gezeigt und sie ist voll durchgedreht. Fand es natürlich ganz großartig. Und da musste ich heute Morgen natürlich total dran denken. Ich habe noch keinen Schneemann gebaut. Ich habe nur ein Foto gekriegt, dass unser Kurzer im Schneeanzug natürlich zur Kita gestiefelt ist.
Ja, ja, Matti ja, hat schon. Vorgestern hat es mal so mittags, also ich würde es bestenfalls Schneeregen nennen, aber er konnte sich kaum auf seine Hausaufgaben konzentrieren beim Blick aus dem Fenster und dass da irgendwas runterkam, was schon mal so an Schnee erinnerte, das hat ihn so hibbelig gemacht.
Ja, verstehe ich. Schnee ist ja auch so eine Magie irgendwie, ne? Trägt das in sich. Ich mag das auch. Ich habe es ja gerade schon gesagt im Vorgespräch. Ich finde das vor allem mal toll, wenn das so zwischen den Jahren, dann mag ich das so. Jetzt ist natürlich so, keine Ahnung, brauche ich es gerade nicht so. Ne? Aber gut, das kann man sich ja nicht aussuchen.
Habe ich heute wahrscheinlich die doppelte Anfahrtszeit zu unserer Jam Night. Mhm. Ja, genau. Jam Night, Weekend können wir noch was zu sagen. Und also erstmal danke an alle, die sich schon auf die Warteliste beziehungsweise quasi schon anmelden wollten. Also ich glaube, so von jeder Geschichte Bass Drums würden wir vielleicht noch einen unterkriegen, ne? Wenn dann an alle wirklich am Start sind. Genau. Also lasst euch gerne noch weiter vormerken dann gucken wir mal, ob wir euch noch unterbekommen.
Genau, ich würde jetzt allerdings nicht mehr 2 Wochen warten. Das könnte dann ein bisschen zu lange gewesen sein, also im Grunde genommen ist quasi voll. Aber tragt euch auf die Warteliste ein, vielleicht springt noch jemand ab und dann seid ihr potenziell noch Nachrücker. Okay, gut, haben wir vorab sonst noch was oder...
Nee, machen wir rein.
So, komm, meine Güte, ich habe jetzt schon Sprachfindungsstörung. Und ich hole mein Anglizismenschwein. Ralle, gelten die Anglizismen auch für den musikalischen Akt? Jetzt hätte ich schon fast das böse englische Wort gesagt. Gilt das auch für einen Künstler? Ich habe jetzt gerade das Portemonnaie liegt da hinten. Egal, du schmeißt das dann alles immer für mich rein. Also
das sind immer nur Plektren, aber sonst.
Diese Folge wird auf jeden Fall Warnhinweis, diese Folge wird gespickt sein von Anglizismen. Durch mich auf jeden Fall, durch den Künstler und bestimmt auch durch den Andreas, könnte ich mir vorstellen. Wir sprechen nämlich auf vielfachen Zuhörer- und Zuhörerinnenwunsch über die Band Seed. Ja, Seed, wo fängt man da an? Ich mache mal einmal kurz WhatsApp aus, das nervt mich jetzt ein bisschen zu sehr. Entschuldigt. Wo fängt man da an? Was war dein erster Berührungspunkt mit Seed? Hattest du überhaupt vor letzter Woche mal einen Berührungspunkt mit Seed, wäre meine Frage bei dir.
Klar kannte ich Seed und ja. Boah, aber ich kann dir jetzt ehrlich nicht sagen, ja, wahrscheinlich, also ich meine, du bist ja irgendwann im Radio nicht mehr dran vorbeigekommen. Das wird mit Sicherheit einer der ersten Berührungspunkte gewesen sein. Ja. Die Band gibt's ja jetzt auch schon ein paar Tage, also 1998, ja. Da habe ich Abi gemacht, da haben die sich gegründet, also die sind schon ein paar Tage dabei, aber natürlich kannte man sie nicht sofort, weil die natürlich erstmal ganz unten angefangen haben mit der ganzen Kapelle. Und das finde ich schon krass, dass die auch mit nahezu unveränderter Form ab einem gewissen Zeitpunkt das über so einen langen Zeitraum durchgezogen haben. Und auch, dass sie es überhaupt durchgezogen haben. Also was sind das, 11, 12 Leute? Und ich sag mal, als das dann groß wurde, habe ich auch gelesen, dass die Promoter und Leute aus dem Business gesagt haben, was mit so einer Riesenkapelle, kannst nichts machen, kannst kein Geld verdienen und überhaupt, wir nehmen die drei Sänger unter den Vertrag und ihr könnt ja dann die Begleitband sein. So, ne? Und für die war aber immer so das Ding, nee, wir sind eine Band. Und bis Corona gab es auch die Regel, keine Subs. Kopf unterm Arm, Arm ab, Arm dran, egal,
wir spielen. Mit einer Ausnahme, aber auf die Ausnahme komme ich gleich noch zu sprechen. Da gibt es eine sehr schöne Anekdote.
Anekdoten fand ich jetzt auch im Bezug auf den Bassisten gar nicht so einfach. Man findet da gar nicht viel über den Tobias oder Topsen Cordes zum Beispiel, außer dass er ein Modelabel für Fliegenfischen hat.
Ja. Großartig.
Und ansonsten ist das wirklich schwer, da über manche Leute was zu finden, so, ne? Und aber wenn man mal was findet, ist das sehr interessant. Ich habe mir ein Interview mit dem Posaunisten angehört. Das fand ich echt ganz, ganz cool und so. Ja. Und ansonsten sind die aber natürlich durch den Erfolg, den die hatten, und dadurch, dass ja alle irgendwann angefangen haben, Beats zu bauen und dann auch noch Nebenprojekte hier und da, ne? Und dann auch noch so ein paar Nebenprojekte haben. Also von den Musikern, sage ich mal, wobei das dann eher immer so kleinere Herzensprojekte sind, glaube ich, nicht das nächste dicke Ding, wobei die vielleicht, weiß ich nicht, inwiefern die jetzt immer genau bei den Solo-Sachen von den Frontleuten noch eingebunden waren, aber
dazu kann ich
also lange berichten. Rede, kurzer Sinn, ich bin ich über die normale mediale Aufmerksamkeit, die irgendwann bekommen haben, auf die aufmerksam geworden.
Ja, okay. Ja, cool. Und ich kann es ganz klar machen. Bei mir war der erste Berührungspunkt tatsächlich die Soloplatte von Peter Fox. Das, die war ja nicht klein sozusagen, sondern das war ja so mit meiner Meinung nach mit dem anderen Album, was witzigerweise auch im gleichen Jahr erschienen ist, wenn ich das noch richtig historisch zusammenkriege. Für mich zwei der besten deutschen Alben. Und die beiden, ich habe es hier in den Shownotes geschrieben, in Anführungsstrichen die andere tighteste Band Deutschlands. Also Mercedes Dance und Stadtaffe von Peter Fox sind im gleichen Jahr erschienen. Beides, wie ich finde, jetzt so in der Rückbetrachtung keine unwichtigen Alben. Ich will nicht sagen, das letzte Mal, dass das nochmal so ein Hammerschlag war, im Sinne von, hey, es gibt auch in Deutschland wirklich innovativ tolle Sachen, die auch nochmal im Mainstream passieren kann. Es war ja so, ich sag mal so, der Endausläufer der neuen deutschen Welle, wenn man so will. Es gab ja so diese Zeit, wo so einige Bands mit deutschsprachigen Texten poprockig irgendwie sehr erfolgreich waren. Das war ja so Anfang 2000er, Juli, Silbermond, dann ein bisschen mehr Indie, Wir sind Helden, etc. So, ne? Ich nenne das immer liebevoll die neue deutsche Welle. Und das gab ja nochmal so eine Renaissance irgendwie von deutschsprachiger, noch damals noch handgemachter Musik. Und ich sag mal so, die Krone dieser Bewegung, da haben sich im Grunde genommen Jan Delay und dann Peter Fox mit seinem Soloalbum, also ne, das war so eigentlich so der Punkt, wo man dachte so, wow. Und das beides natürlich über Mercedes Dance haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Einfach, ja, wirklich ganz tolle Alben. Und genau, das war mein Berührungspunkt, mein erster Berührungspunkt mit Seed. Ich kannte schon so 2, 3 Songs vorher und dachte so, ach ja, das ist ja der Dude von Seed. Und dann war das halt so diese, das Album irgendwie. Und dann habe ich eine Peter Fox Live-Show gesehen, was eins der fettesten Konzerte war, die ich bis zum heutigen Tage so gesehen habe. Das hat mich sehr inspiriert, abgeholt. Mir taten selbst nach Metal-Konzerten niemals die Knie so weh wie nach dem Peter Fox-Konzert. Und dann habe ich aber gecheckt, ach krass, die Band, die spielt ist im Grunde genommen Seed. Bis auf 2 andere Personalien. Das heißt also, der Pierre hat da größtenteils auch im Grunde genommen seine Bandkollegen von Seed mit beschäftigt. Mhm. Und genau, und da bin ich dann quasi auf Seed gestoßen. Und das war dann so, ich habe hier in Dortmund in so einer Reggae-Band auch gespielt und hab immer so eine, ja, neben meinem Rockzeug, was ich total geliebt habe, immer noch liebe, habe ich noch so eine Reggae-Seite, Reggae- und Hip-Hop-Seite irgendwie in mir. Und das ist alles so um 2006, 2007 muss es gewesen sein. Schlag mich jetzt nicht auf die konkrete Jahreszahl fest. Das waren so meine beiden parallelen musikalischen Entwicklungsstränge. Und so bin ich da, ja, so bin ich auch auf Seed gekommen. Und dann habe ich Seed einmal, also mehrfach live gesehen, dazu muss ich sagen. Ich habe mich bemüht, hier bei den allermeisten Sachen Live-Versionen zu nehmen, weil sich das sehr, sehr, sehr stark von den Studiogeschichten unterscheidet. Ich glaube, du hast es auch irgendwo aufgeschrieben. Und zusammen mit meiner Frau habe ich sie 2-mal gesehen. Ach Gott, jetzt ruft mich hier jemand an. Ich muss mal eben auf, meine Güte, es tut mir leid.
WhatsApp-Anrufe. Ja, so, aber so ist das, wenn man so begehrt ist.
Ja, so ist das. Vor allem auf meiner privaten Nummer, die ja eigentlich niemand mehr wissen sollte. Egal, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit meiner Frau 2-mal Seed gesehen, live. Und das muss man einfach mal erlebt haben. Also das ist so, ja, wie soll ich das sagen? Also eine Wand, so, aber auch so, also Wand im Sinne von, du hast das, glaube ich, geschrieben, ne? Was hier dein erster Shownotes-Ding?
Ja, da? Genau. Ja, ja, also ich habe ein Interview gelesen, wo der Pierre, also der Sänger, ne, aka ja. Peter Fox, gefragt wird, wie würdest du Seed in einem Satz beschreiben? Und dann sagt er, wir haben den dicksten Bass von allen. Wir sind also bassmäßig auf jeden Fall die Chefs.
Auf jeden Fall. Also wenn du mal Bass wirklich fühlen willst, ja. dann musst du ein Seed-Konzert besuchen. Das ist aber auch so perfekt. Also ich muss das mal... ich versuche das mal zu framen.
Ja.
Heute wird es jetzt nichts geben, wo es verrückte Drumfills oder verrückte Slap-Bass-Gewitter, forget it. Das gibt's da nicht. Also lass das natürlich mal aufblitzen, dass es theoretisch möglich wäre, aber die ordnen sich immer dem Song und der Produktion unter die Rhythmusgruppe. Aber ich sage dir, qualitativ, wie die spielen und wie die mit Mikro-Time und Tempo und viel umgehen, ja, das ist mindestens die gleiche Klasse wie Disco Number One. Also da fliegt dir wirklich alles weg. So, Wahnsinn.
Ja, und das ist, ich hab was gelesen, dass der Bruder von Pierre ist ja der Schlagzeuger.
Genau, Sebastian, aka
der Sebastian Based. Krajewski.
Ja.
Und der hat am Anfang, war der gar nicht so in diesem Dancehall-Reggae-Irgendwas-Ding drin, sondern hat er AC/DC gehört und war ein bisschen angenervt am Anfang, als die großen Brüder angefangen haben, dieses weinerliche Zeug zu hören.
Ja, genau, genau. So,
und die AC/DC-Attitude, die steckt auf jeden Fall aber auch drin in Seed, weil... Ja. Du hast, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, von wegen Klangästhetik und was man da so hat. Also ich hatte auch in einem Interview, ich glaube mit dem Posaunisten, hat erzählt, wie die im wenn die das im Studio gebaut haben, das sind ja ganz oft irgendwelche Beats und so, wo fast keine echten Instrumente drin sind. Ne? Also selbst der Sebastian als Schlagzeuger sagt halt, ich mag die Ästhetik und muss dann gar nicht zwangsläufig dazu Live-Drums spielen. Ne? Der konkrete Club-Sound wird durch Live-Drums eher häufig verwässert. Ne? Also auf Platte spielt er am Ende eher höchstens mal eine Hi-Hat noch drüber, weil man die schwer so lebendig programmieren kann oder so.
Gibt ne? Ausnahmen?
Die Grundästhetik ist halt so Programming und so und alle in der Band bauen ja auch, habe ich gesagt, mittlerweile Beats, haben das zusammen gemacht, dann alle einzeln, dann haben die für manche Platten so Beat-Contests gemacht, jeder bringt was mit und man guckt mal, was überlebt quasi, was finden alle geil. Und dann fangen die halt an, das live umzusetzen und dann fangen die halt an, das Bass und Schlagzeug, dann das MPC, das habe ich nachgeguckt, Music Production Center, also Sampler, Sequencer, Drumcomputer etc., wo auch, also manche so von diesen Drum-Sounds, die die haben oder Sample-Sounds sind eigentlich auch wieder, die haben auch eine Bass-Funktion, die machen auch Boo und so, ne? Dann hast du noch die Keyboards, die auch irgendwie im tiefen Bereich rummachen. Das heißt, du hast da relativ viele Instrumente, die, wenn die sich ein bisschen in die Quere kommen, sich wahrscheinlich eher auslöschen, als dass die sich irgendwie ergänzen. Ne? Und das ist super schwer. Also ich meine, das halbe Internet besteht aus Tutorials, wie du beim Mixen die Bassdrum und den Bass auseinander bekommst, dass die sich nicht gegenseitig auslöschen. Mhm. Und wie die das hinkriegen live, mit so viel Gewummer im Bassbereich, dass quasi die Summe am Ende mehr ist, als das Einzelteil. Also wie die das hinkriegen, ist mir echt schleierhaft. Und das geht halt nur mit maximaler Disziplin auch, und das ist wahrscheinlich wie bei AC/DC, dass wenn du einen Ton mehr spielen willst, dann musst du hier das Formblatt 27C einreichen, warum der wichtig ist für den Song. So, ne?
Ja, so ungefähr. Ich kann ja sagen, als jemand, der es ein paar Mal live gesehen hat, dass sie soundmäßig live, das sind Wizards. Also das ist, mir ist es unbegreiflich, wie du auch in der großen Arena einen so straffen, präzisen Sound herstellen kannst, ja, der so klar ist. Also du hörst bei der Live-Show ganz genau, welche Sounds von dem Basser kommen, der ja auch super viel dann synthetische Bass-Sounds mit dem Akustik-Bass spielt, ne? Also das ist jetzt
mit
auch
dem E-Bass meinst du?
Ja, genau, mit dem E-Bass, aber halt dann
mit dem echten Bass, ja.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Also wirklich, da ist ja jeder Bass-Sound ist ja auch wirklich sehr anders. Das ist nicht ein Sound und nur mit Finger gespielt, sondern stellenweise auch, ich habe das beobachte das im Rahmen der Rave-Möglichkeiten, weil du hast halt in dem Moment, wo die loslegen, bist du drin im Zug. Und der Zug hat auch keine Bremse. Da bist du wirklich 2,5 Stunden im Happy Place und du hast, als hätte jemand eine Spritze gegeben mit 10.000% Groove, so, ne? Trotzdem achte ich natürlich aus soundtechnischen Gründen, also gerade bei der letzten Show, da waren wir nämlich in Oberhausen in der Köpi Arena, also auch eine große, große, große Halle. Mhm. Und ich fand das beeindruckend, wie präzise dieser Sound war, ne? Also Wahnsinn, wie das Management ist. Die haben zusätzlich auch noch einen DJ, der ja auch unten und oben rum ergänzt, ne?
Ja, ja.
Boah, was da los ist, Wahnsinn. Und das finde ich, ist, also das ist die ganz große Schule, dass die so ein Brett irgendwie dahin zaubern und dann aber auch zwischendurch Nummern haben, wo quasi gar keine oder nahezu gar keine synthetischen Sounds kommen und das aber genauso brettig klingt. Ne? Also die spielen ja auch die ganzen Reggae-Nummern spielen die ohne Klick. So.
Ja,
und,
genau.
Und da ist nichts mit Backing-Track oder so, das erzeugen die alles so live auf der Bühne und du hast aber überhaupt gar keinen Druckabfall, ne? Also wenn der One-Drop kommt, denkst du...
also da ist auch bassmäßig im Tiefbassbereich dann viel los, ne? Ja. Und der Topsin, der spielt dann auch, du siehst je nach Song, wie der Sound sein muss, dass er mit den Fingern fast auf dem Griffbrett spielt, wenn der Sound halt sehr weich sein soll und wirklich so low und wirklich jetzt ohne Attack oder sowas, ne? Ja. Bei anderen Songs, gerade wenn natürlich auch die Töne schneller da sein müssen und so, spielt er in der Mitte oder weiter hinten und das ist schon echt ausgecheckt und willst du mal einfach einen reinhauen, dass wir mal was hören endlich?
Ja, komm, wir haben schon so viel zu lange gefaselt hier. Wir fangen einfach, womit fangen wir denn an? Komm, ich fange mal direkt mit einer akustischen Studioproduktion an. Finding answers in the white noise. Waking up is beautiful.
Heaven for
Hip-Hop, Dancehall und dann auch noch Big Band? Ist das erlaubt? Kann ist man mit sowas erlaubt? Überhaupt Erfolg haben?
Ja, also ich meine, die Bläser gehören ja auch fest dazu.
Ja.
Und da ist aber auch so, dass sie ja nicht in jedem Song dabei sind und auch selber dann, wenn sie mal darauf angesprochen werden, so wie sich das denn anfühlt und so, dann auch selber sagen, naja, also dann lieber, anstatt irgendwo überall noch einen Kick spielen zu müssen und noch einen Schweller und dies und das, dann lieber halt nur an den Stellen, wo es richtig geil ist. Ne? Und das, ja, das brauchst du eben auch, dann eine Band, wo sich alle diesem Gesamtding unterordnen. Und ja, wenn du aber eigentlich so ein Frickler bist, also die haben ja dann auch Jazz-Background oder so, ne, und also wenn du dich da jetzt nicht zurücknehmen könntest, so, ne, dafür haben die dann halt, sag ich mal, so ein paar kleine Nebenprojekte vielleicht noch oder so, ne, also der Posaunist spielt in so einer abgefahrenen Big Band irgendwo und das, ja, aber schön, ja, das ist jetzt aber gar nicht so typisch, ne, also die...
Nee, ich hab mich bemüht, mal so ein paar, ich habe eigentlich Songs genommen, die ich total gerne mag und habe halt dann festgestellt, ach guck mal, da sind noch ein paar dabei, die vielleicht, die man nicht sofort mitzieht, nicht unbedingt sofort mit dem Seed-Sound direkt so.
Ja, hau doch mal so als Vergleich von mir, wir sind Seed hinterher. Wo man einfach die Konzerteröffnung hat und wenn dann der Bass kommt, ja.
Ja, ja, ja.
Wahrscheinlich bist du einfach nicht zum Reingeboren. Wir sind Sie. Ah, ja. Und ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber der Topsen hat auch zwischendurch mit 2 8x10ern auf der Bühne gespielt, damit auch wenn er mal links vom Schlagzeug sich hinbewegt, damit das da auch spürt. So, dann steht da einfach noch eine 8x10er so, ne?
Ja,
dann spielt er halt immer Ampeg-Top-Teile. Er hat da jedenfalls lange gemacht. Ich weiß nicht, also aktuell weiß ich gerade nicht, wie gesagt, man findet gar nicht so viel. Und er sagt halt, okay, er hat den EQ relativ neutral und die Ampeg-Teile haben aber so einen Ultra-Low-Schalter. Der muss natürlich rein, so hast du so einen Mid-Cut ne, und Bass-Boost dann. Und er sagt aber, der Mischer kriegt eh ein DI-Signal und kann dann machen, was er will. Und er lässt halt auf der Bühne schön die Hosenbeine flattern. So, ne?
Ja.
Und das ist schon, ich finde es halt cool, so diese Mischung, dass die halt auf Platte dann völlig anders teilweise sind, weil das halt so gebaute Beats sind viel und so. Ne? Jetzt haben wir gerade bei dir zwar sowas gehört, was wirklich nach echten Instrumenten quasi klingt, ne? Aber oft ist es dann so Beats-mäßig und dass das dann aber geil ist und dass sie es aber auch schaffen, das live umzusetzen. Ich meine, da hilft natürlich so eine große Combo dann irgendwie, wo du alles schön verteilen kannst, aber es ist trotzdem, stelle ich mir das sehr schwer vor. Also immer, wenn du so Songs mit einer Coverband spielst, ich finde das immer total schwer, weil du hast fast nichts zu tun und dann ist es aber total schwierig und wenn dann irgendein Keyboarder einen Track gebaut hat und der ist so ungefähr original und du kommst dir dann mit den Bässen, die da drauf sind, in die Quere oder so, das ist halt echt tödlich so.
Das ist immer ein Thema, also es gibt auch mal Situationen, wo das richtig gut ist, aber die Realität ist ja häufiger mal, dass man, wenn man so im Top-40-Bereich unterwegs ist, ja oft mit 80-20 agiert, manchmal auch mit 80-20 agieren muss.
Sich auf der Bühne kennenlernt.
Und sich dann vielleicht auch noch unter Umständen auf der Bühne kennenlernt. Und ich sag mal, wenn es ein Wort gibt, mit dem ich Seed, und ich betrachte Seed so dann vor allem auch als Live-Act, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen ausgecheckt. Und also ich sag mal, du kannst eher, wenn die Mucker ausreichend gut sind, einen Toto-Song live aus der Hüfte spielen, wie ein Seed-Song, weil es so von der Soundästhetik lebt und von wann spiele ich nicht, wann spiele ich mehr, welchen Sound habe ich da jetzt gerade, doppel ich, ist es zu viel, ist es zu wenig und dieses, ich sag mal, Bass-Energie-Management, das ist sehr schwer. Ich gebe ein gutes Beispiel, was mich so umgehauen hat und ich habe noch nicht draufgeklickt, aber hier Phrasenschwein, Klingelingeling, instant. Ich denke sofort an Neuseeland zurück, weil wir haben kurz bevor wir nach Neuseeland geflogen sind, kurz vor Weltuntergang sozusagen, waren wir noch im Dezember 2019 in der Westfalenhalle und haben Seed gesehen. Und da haben sie auch mit dem Opener, der ja, aktuellen Platte damals eröffnet. Und da ist ja vor ein paar Monate vorher einer der Sänger gestorben. Ja. Und der Song ist ihm ja gewidmet. Und jedes Mal, wenn ich dieses Gitarrenriff höre, das ist für mich so, das löst, also ich bin sofort quasi in Neuseeland, ich bin aber auch noch sofort in diesem Konzert und es ist, ich werde nie vergessen, wie es da einfach den Gig damit eröffnet haben. Es war direkt so eine krasse Atmosphäre und ganz interessant, weil der Song ja sehr moody ist, aber trotzdem relativ fix für so ein, ja, Soccer-Groove und so. Ich mach mal an, ist aber erstmal nur das Intro.
Is on the telephone. Yeah, yeah, let the music roll. Ein Ball aus Blut steigt wieder hoch. Häng mit der Brut, die Liebe ist groß. Tauch ins Gold.
Oh, ich liebe dieses Stück so und das ist natürlich in der Studioproduktion komplett synthetisch. No? Aber die Umsetzung, also gibt bestimmt eine Live-Version in der guten Qualität, die ihr euch mal angucken könnt. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist so, ja, totaler Gänsehaut-Moment irgendwie. Echt toll gemacht.
Also so wie ich das verstanden habe, sag ich mal, war der Pierre auch von Anfang an die maximal treibende Kraft hinter dem Projekt, nicht?
Nö. Und der Pierre hatte ja vorher eine andere Band.
Ja.
Wo ein Bassist gespielt hat, den du nicht ganz gut kennen. Und dann hat er sich, und ein Schlagzeuger, den du wahrscheinlich auch kennst, den ich auch ganz gut kenne. Und der Schlagzeuger spielt immer noch für einen relativ bekannten deutschen Popstar. Und die haben sich aber so ein bisschen, oder der Pierre hat sich ein bisschen mit den überworfen mit der Band und war dann so ein bisschen am Rumsuchen und war erstmal so ambitioniert, aber nicht so ambitioniert. Und dann hatte der Bruder vom Pierre, der Sebastian, der Drummer, kommt ja eher aus dem Rock und hat dann aber in Frankreich super viel Reggae gemacht irgendwie und hat dann mit seinen Berliner Kumpels gesagt, ey, lass mal eine richtig fette Band machen. Und im Zuge dieser Bandgründung hat der Pierre, so sagen die Urban Legends, seinen Shit wieder zusammengekriegt und gelernt, sich da auch ein bisschen besser unterzuordnen, obwohl er Sänger ist und so. Und so hat sich das, also am Anfang war tatsächlich der Drummer und so ein bisschen die Berliner Kumpels waren so ein bisschen die treibende Kraft und dann hat sich das aber gegenseitig sehr stark beflügelt. So, ich war nicht im Proberaum dabei, ne?
Nee, aber ja, interessant. Und hier Sebastian und Tobias, also die Rhythmusgruppe Bass, Schlagzeug Bass, die waren ja auch zusammen beim Popkurs in Hamburg, den haben die zusammen gemacht und haben ja dann in Hamburg auch in dieser Rockband Kung Fu zusammen gespielt. Und genau, danach ist er, glaube ich, dann in Frankreich irgendwie Festival, irgendein alteingesessenen Reggae-Act gesehen und ist dann da infiziert worden. So habe ich es auch irgendwo gehört. Ja, stimmt.
Ja,
aber dann, ich habe das jetzt zum Beispiel vom Posaunisten, der irgendwann eingestiegen ist, als es Seed an sich schon gab, aber als noch kein Erfolg da war. Der hat dann die ersten zwei Gigs gespielt, wo er sich jetzt nicht mehr dran erinnern konnte in dem Interview, der Posaunist, ob es da 50 Mark für gab oder gar nichts. Er hat das so gesehen, dass also ab dem Zeitpunkt, also da gab es die Band dann ja schon und so, hat er den Pierre schon irgendwie dann so als treibende Kraft und so wahrgenommen. Aber das weiß man natürlich auch nicht. Ich meine jetzt als Peter Fox mit dem Erfolg und so, muss man auch immer aufpassen, wie es dann bewertet wird. Aber ich fand eben auch so interessant, ne, dass die sich halt da in Berlin, Zehlendorf Süd auf irgendwelchen Sessions und so kennengelernt haben und wirklich ganz klein angefangen haben und froh waren, wenn sie irgendwo mal Opener für irgendwen machen durften und das halt durchgezogen haben. Die haben zwar, glaube ich, einen kontinuierlichen Aufstieg gehabt, was es irgendwie einfacher macht, ja, aber gerade mit so einer großen Combo und auch zum Beispiel, wenn dann eben die ersten Leute kommen und mit Geld winken und sagen, hey, wir würden die drei Sänger unter Vertrag nehmen und ihr könnt ja quasi als Musiker engagiert werden oder so, dass das dann so zusammenbleibt, ist eben auch nicht so selbstverständlich am Ende des Tages.
Aber es war ja auch noch so, ich sag mal, es war ja noch der Ausläufer der Zeit, wo Bands ja auch noch das Modell waren, ne? Also das darf man ja nicht vergessen, 98, ne? Also wenn du guckst, was war ja auch in Deutschland in den Mainstream-Charts, das waren noch nicht Einzelsänger, das waren alles noch Bands, so. Nicht alles, es gab natürlich auch einzelne Interpreten, aber nicht so, wie es jetzt seit 10 Jahren ist, dass es keine Bands mehr in den Charts gibt, sondern nur einzelne Interpreten, die dann von mir aus auch immer mit der gleichen stabilen Besetzung spielen, wenn sie live unterwegs sind. Aber das hat sich ja komplett auch, so wie sich die Musik ja auch komplett verändert hat. Aber das hat sich ja von dem Modell auch einfach sehr stark verändert, ne?
Ja, insgesamt. Und was ich auch mehrfach irgendwie gelesen habe, war so, hey, zu der Zeit konntest du in Berlin noch leben, in einer alten Butze mit Kohleofen oder was weiß ich, und konntest einfach dein Ding machen, ohne dir jetzt täglich Sorgen zu machen, wie du die Miete zahlst, weil es alles so teuer ist überall.
Ja.
Und konntest da auch als Musiker ein bisschen ausprobieren und einfach mal drauf los leben. Da sind ja zu der Zeit auch noch viele nach Berlin und so.
Das sind immer noch, das ist ja das Problem.
Ja.
Wahrscheinlich eins der Probleme.
Das kann sein. Also was wir gerade gesagt hatten, was du auch gesagt hattest mit verschiedenen Bass-Sounds und so, da würde ich noch mal einen reinwerfen, bevor wir da gleich vielleicht weitermachen. Du hattest ja mit der Sub-Geschichte da noch irgendwas in der Hinterhand. Ich habe Water Bumpy mal genommen. Und da hört man den Bass, sage ich mal, zu Beginn des Songs, sehr natürlich, und dann kommt da so ein Effekt drauf. Ne? Das ist halt so ein schönes Beispiel, wie da mit vielen verschiedenen Sounds im Bassbereich gespielt wird.
Ja, ich habe auch einen, aber ich habe natürlich eine Live-Version. Aber wir machen erstmal deinen.
Okay. Übrigens bei euren Kopfhörern oder so ist nicht das Höhending kaputt, sondern ich habe da nochmal so Mischungen gemacht, wo ich die Rhythmusgruppe etwas hervorgehoben habe.
Ich wollte gerade fragen, hast du, ist das der Seed-Mix oder ist ich, okay, hier, ich schmeiß die Live-Version hinterher. Ungefähr gleiche Stelle sogar. Das ist für Berlin und all die Dancehall-Junkies. Man, back we water pump, we will cool and dip. We will go dance, we will lay it. Dem a dance, ja, too funky. Gunshot a goes. In diesen eisigen Zeiten voll von durchgeknallten Leuten ist es unser Job, die heißen uns. Boah, allein das Crash-Becken nach dem zweiten Stopp, wie Bass und Crash einfach so, boah.
Ja. Und das, also da jeder muss halt die Sachen wirklich mit dem genau richtigen Feel spielen, ne? Schön laid back teilweise etc. Und das macht's, glaube ich, auch so schwer. Und deswegen hatten die am Anfang eben auch diese No-Subs-Regel. Ich habe irgendwo was gelesen auch mit so nach dem Motto, ja, selbst wenn der Gitarrist einen kompletten Song nur Offbeats spielt, das müssen halt Seed-Offbeats sein, genau wie die in dem Song sein müssen mit dem Sound und dieses Ding so, ne? Und wie gesagt, ich habe dann, als Corona dann kam und sie aber dann wieder los sind, quasi auf die ersten Festivals und so, da gab es dann so eine Sache einfach als Sicherheit, damit das nicht andauernd in sich zusammenbricht, dass jeder gucken sollte, dass er jemanden am Start hat, der das bedienen kann. Aber eigentlich war es vorher immer so, No-Subs.
Ja, weil es ja auch eine echte Band ist und die ja auch alle wirklich da was beitragen zum Sound, darf man nicht vergessen, ne?
Ja.
Also ich kann dir nur empfehlen, falls sie übernächstes Jahr mal auf Tour sind, tu dir das an, selbst wenn das nicht mal so ist, dass es dich da total hinzieht, du wirst danach komplett, deine Augen und Ohren werden glühen vor Freude. Stichwort Sub, Jus Nickel hat da natürlich mal gesubbt. Aber lange vor der Sub Erlaubnisregel. Also ganz schon lange her, und es gab eine Zeit lang, gab es auch mal so zwei Handyfilmer Videos davon. Ich habe es heute Morgen nochmal versucht zu finden. Genau.
Du hast mich neugierig gemacht, wer ist denn der Bassist und der Schlagzeuger, mit denen der Pierre vorher gespielt hat?
Kai Lemke und Sven Petri.
Ah, okay.
Ja. Genau. Die Welt ist ein Dorf.
Ja, krass.
Was wollte ich denn sagen? Genau, der Just hat da irgendwie zweimal gesubbt, sehr kurzfristig auch, wenn ich die Story noch richtig auf dem Schirm habe, aber das ist lange, 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 lange her. Genau, aber da war schon Ding. Komm, ich mach mal noch ein bisschen was an. Stichwort viel und laid back. Ich hätte jetzt x-beliebige Songs nehmen können. Ich habe mich mal für You and I entschieden. Da habe ich direkt zwei Snippets, einmal Strophe und einmal Ref. Love it. Live natürlich.
The past gone and over. Let the future come. Grab what you can learn. Make we hit and run. Don't you wake the sleeping. Don't you make a sound. Before sunrise we slowly sneak up.
Und dann mal direkt hier hinterher den Ref.
Well, we lose them for their far too weak. You and I gonna walk on forever. The moon will guide our way. I know that you and I gonna walk on forever till I die in day.
Smell the ashes. Ich finde auch, mal abgesehen von der Band, finde ich auch einfach krass, wie gut die, also jetzt nicht nur Intonation, ich meine vor allem vom Feel, vom Time, wie bewusst die sich da irgendwie zurücklehnen und dass es trotzdem nicht auseinanderfällt, ne? Also wie laid back die da drüber singen, boah, das ist magisch, finde ich, wirklich. Ich beeindruckt mich zutiefst.
Ich möchte da ja auch nicht Tontechniker sein, ne? Die Vocals, die alle permanent zwischen gar nichts, Backings, Lead, Backing, Pause hin und her wechseln und das immer so richtig zu haben, dann kurze Stelle mal kurz Autotune draufhauen für die Phrase oder den einen auf das Wort irgendwie ein Echo oder was weiß ich, ne? Das ist mit Sicherheit anspruchsvoll, auch an allen technischen Ecken, um, wie du sagst, auch diesen aufgeräumten und guten Sound hinzukriegen live dann, ne?
Ich wiederhole mich, ne? Ich glaube, wenn ich es mit einem Wort sagen würde, würde ich sagen, ausgecheckt.
Ja.
Und zwar
genau.
Wirklich ausgecheckt.
Trotzdem feiere ich als Musiker natürlich auch die Sachen, wo man dann mehr so echte Instrumente teilweise hört und so. Und wenn das mehr so Roots-Reggae-mäßig ist, das mag ich dann auch total bei denen. Und ich habe da mal ein Beispiel mit Papa Noah. Da hast du halt die typische Offbeat-Gitarre, der Bass lässt die Eins frei, so, ne, das ist halt typisch Reggae, dass man eben, also ich meine, die sind zwar in erster Linie Tanzmusik, die Eins ist schon meistens da, auch bei den Reggae-Nummern vom Bass, also vom Bass jetzt, ne, vielleicht häufiger als im normalen Reggae, wobei das ja auch oft dann eben eher Dancehall ist oder was, ne, aber genau, hier ist es tatsächlich mal so.
Kriege ich auch direkt viel bessere Laune bei der Mucke.
Ja, das erinnert mich an meine Zeiten in dieser Reggae-Band, wo ich, glaube ich, neben dem Drummer der einzige Deutsche tatsächlich war, die auch in Dortmund war tatsächlich, haben wir schon mal drüber gesprochen, wo immer, wenn Probe war und ich da hingefahren bin, wusste ich nie, ob noch jemand kommt. Also es war schon immer ein bisschen spannend mit den Jungs, aber das war schon geil. Und live war immer spannend, weil du wusstest nie, jeder hatte seine Lieblingstonarten. Je nachdem, wer jetzt zufällig den Song angefangen hat, bei so Bob Marley-Nummern oder so, es konnte immer jede Tonart sein, gefühlt. So, ne? Das war immer so Schweißperlen auf der Stirn.
Stark. Papa Noah war auch ein ziemlich großer Hit, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr genau. Es war noch so... Müsste noch knapp vor meiner Entdeckungszeit sozusagen gewesen sein, was Seed anging.
Ja, ich glaube, das war natürlich total. War aber eine Single auf jeden Fall, glaube ich, ja.
Ja, komm, ich habe auch noch was Reggae-mäßig. Also, alles ist ja irgendwie so gefühlt ein bisschen Reggae-mäßig. Ich habe natürlich wieder eine Live-Version ich glaube, das ist das aktuelle Album, Come in mein Haus.
Schreiben liegt tief und wir werden laut. Alles, was singt im Regen, alle wie blind zu fehlen. Komm doch rein, ruh dich aus, bis der Wind sich legt. Egal woher du kommst, an welchen Gott du glaubst, gibst du die Welt nicht auf.
Komm in mein Haus. Auch da nochmal die Vocals, ne? Wie das, wie zurückgelehnt und. Love it.
Ja, und die Bläser und so, ne? Also da in so einer Section musst du dann ja auch schön aufeinander abgestimmt sein. Das ist auch alles super. Und da in dem Interview, was ich gehört habe, fragen sie den Posaunisten, was er üben würde und so. Und dann sagt er, ja, für Seed muss ich jetzt, so, da muss ich eher als Mensch gut am Start sein, dass ich mich nicht irgendwie wegballer, ne? Also ja. kein Alkohol vor der Show. Und dann überlegt er nochmal kurz, naja, ein Bierchen vielleicht. Und so, und genau, aber so, dass man eher fit ist und mal ein bisschen meditiert oder einfach sich auch mal vor der Show eine halbe Stunde oder ein paar Minuten hinsetzt und mal nichts sagt und so ein bisschen die Hektik des Alltags ablegt und so. Und er sagt halt, okay, aber dann so Ansatz am Instrument, den ganzen Kram übt er eher für andere Projekte, ne? Und gerade wenn er dann, ich sag mal, vorher, wenn sie eher mit Beats bauen beschäftigt waren und so, klar, da musst du als Bläser deinen Ansatz wieder finden und so, aber ansonsten geht es halt darum, auf den Punkt da zu sein mit deinen Sachen, ne, das ist aber auch schwer, also, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auf Tour zu sein und so, wobei die ja nie wir spielen jetzt 300 Shows pro Jahr Dinger gemacht, sondern da die ja auch sehr auf den deutschsprachigen Raum beschränkt sind, also ich meine, die haben mal Südamerika gemacht oder so, aber haben die das, glaube ich, immer sehr gut austariert, auch mit Pausen zwischen den Alben und so. Ich denke, nur deshalb haben die es wahrscheinlich auch so lange geschafft irgendwie.
Weil zumindestens mal der Sebastian, wie heißt er denn? Nicht Demba, sondern der andere, Deli. Die haben ja auch sehr kinderreiche Familien. Sehr kinderreiche Familien und sind da sehr um die Familie bemüht und sind Peter Fox, aber das gilt im Grunde genommen für dieses ganze, ich sag mal, dieses ganze Konsortium der Musiker, die da irgendwie im Seed-Kontext unterwegs sind, sehr sozial engagierte Leute, die sich bemühen, ja, die Welt oft auch mal zu einem besseren Ort zu machen. Nicht zuletzt jetzt an der Peter Fox, glaube ich, in diesem oder letztem Jahr, weiß nicht mehr, ich glaube, es war dieses Jahr, dann auch in Berlin mal irgendwie so ein paar Umsonstkonzerte gegeben, damit Leute da auch hingehen können, die irgendwie gerade die Kohle nicht so übrig haben. Und davon hat er irgendwie direkt 3, 4, 5 Stück gemacht in Berlin. Und die geben schon echt einiges zurück. Und ein anderes Ding, was ich auch nicht unausgesprochen lassen möchte an dieser Stelle, die haben immer noch verdammt preiswerte Konzerttickets. Also ich habe für meine letzte Seed-Karte Sitzplatz, wobei Sitzplatz bei Seed nur so eine theoretische Möglichkeitsbeschreibung ist, weil ab dem ersten Song bist du in der Basswelle und da sitzt keiner mehr. Ich glaube, die Sitzplatzkarte hat 52 € gekostet. So, das ist ja schon nicht viel für eine große Hallengeschichte. Westfalenhalle 1 in Dortmund. Ziemlich nah dran auch an der Bühne. Also sehr, sehr, sehr zivile Preise. Und ich glaube, die haben auch immer so einen Schüler und Studenten. Ich glaube, 2019 hatten die noch so einen Schüler, Studenten und Bürgergeldempfänger-Rabatt. Und da konnte man, glaube ich, Tickets mit, ich glaube, 50% Vergünstigung kaufen oder so. Also sind super, super bemüht, ein bisschen was zurückzugeben, ne?
Das Familiending ist mir auch aufgefallen. Ich hatte mit dem Deli oder Dele, hat das, glaube ich, selber ausgesprochen. Den habe ich tatsächlich, da habe ich mir einen Eltern-Podcast angehört, wo er zu Gast war. Und das war total cool. Beste Geschichte, muss ich kurz sagen, das war das Allerbeste. Also es ging halt auch so um Identität und so. Und dann sagte der Deli, er hätte irgendwie, oder war das einer von den Moderatoren? Ich glaube, es war einer von den Moderatoren. Er hätte seine Tochter gefragt, kleines Kind noch, so sag mal, was macht dich eigentlich aus? Dann hat die Tochter kurz nachgedacht und hat gesagt, der Ausschalter. Das fand ich so gut. So, weil Kinder da natürlich nicht drüber nachdenken. Die waren halt in so einer Diskussion, dass der ist ja in Deutschland geboren worden. Der Vater war Arzt aus Ghana, der Medizin studiert hat und in Deutschland gearbeitet hat. Und die sind dann irgendwann aber wieder zurück nach Ghana, haben dann eine ganze Zeit gelebt. Und das ist ja auch bei allen drei Sängern, als es noch drei waren, so gewesen, dass die alle so gemischt sprachliche, glaube ich, oder gemischte Elternpaar-Background hatten. Und ich sag mal, wenn man die Texte jetzt, also bei ein paar Songs, also sag mal, wenn du die 5 falschen Songs hintereinander hörst, dann könntest du halt denken, dass sie vielleicht ein komisches Frauenbild auch haben, eventuell. Also wobei das ja immer mit einem dicken Augenzwinkern ist, ne? Also wenn du es jetzt in den falschen Hals kriegen willst, so Baby, schwing dein, ich zeig dir mein Bestes, was weiß ich, ne? Diese Texte, aber die, ich glaube, die sind ja schon immer mit dem Augenzwinkern. Und wie gesagt, sie haben eben alle, glaube ich, diese, ja, auf jeden Fall Family und soziale Ader. Ja.
Ist auf jeden Fall vorhanden, genau. Und ja, wo wir dabei gerade sind, wo gerade dabei sind, dann mache ich da mal einen dieser betreffenden Songs an. Das ist eins der Lieder, zu denen ich meiner Tochter immer in den Schlaf, geschaukelt habe.
Ja.
Ja, das ist natürlich der hier.
Und alle tanzen Rücken an der Wand. Wir schmeißen die heißen letzten Endtime Partys im Lach. Orgien am Pool, Handstand am Becken.
Ha. Lieb's. Ich lieb's.
Ha. Ja, komm, wo du so ein energetisches Ding hast, bring ich mal eine Ballade. Spiel doch mal Molotow.
Don't clap on one and three.
Sinn. Fühlst du den Asphalt schwingen, eine Macht, die dich in deine Nachtflug zwingt. Alle wollen hin oder sind auf dem Weg. In deiner Stadt steht der Magnet, er zieht alle an, alle ziehen sich
auf. Oh ja, oh ja. Oh ja, also, mein Kopf singt jetzt den Rest des Songs weiter.
Ja, ja, also du hast ja dann, also am Anfang ist natürlich dieses Riff und so, wenn die Vocals dann einsetzen, dann hast du auch noch so eine Bassspur, die da unten drunter läuft, die ist nicht mehr so gut zu orten. Das sind dann immer so ein paar Einwürfe, Doom-Ba-Doom und ne. Aber ja, das stelle ich mir live auch wenn sowas dann kommt, schon sehr cool vor, auf jeden Fall.
Ah. Ich ärgere mich gerade, ich hatte gestern Abend noch gedacht, ich muss auf jeden Fall Waste My Time noch hier reinschmeißen, aber ich sehe gerade, ich habe es gar nicht. Ich habe aber noch andere schöne Sachen auch. Was wollte ich denn jetzt gerade? Hatte ich? Ach ja, genau, hier, Stichwort Cover und so.
Ah ja, ich weiß, glaube ich.
Natürlich live. Oh, Anglizismus.
Yes, let's give the Lord a Palooza. A warm welcome in our city. Come on, make some noise. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head.
Kleiner Fun Fact. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Song gehört habe. Also in meinem Hirn ist das Original eigentlich. Und dann habe ich irgendwann mal einen Top 40-Gig gespielt und dann stand der Wonderful Life auf der Setlist. Und ich so, ja!
Seed.
Das war in meinem Hirn.
Ja.
Und dann klicke ich auf diesen Referenzlink und denke, oh, das ist anders.
Ja.
Das ist schon der gleiche Song, aber irgendwie doch ein anderes Universum.
Das habe ich mit so vielen Liedern gehabt. Also zum Beispiel hier Word Up von Cameo habe ich auch als erstes in dieser Gun-Version natürlich damals gehört. Und ja, das hat man natürlich immer, dass man, oder dieses eine Van Halen-Riff.
Ain't Talking About Love.
Ja, genau, da gab es auch in den 90ern so eine schlimme Techno-Version, wo das drin war. Und ich fürchte, die habe ich zuerst gehört.
Ja, in dem Fall muss ich sagen, finde ich ja das Cover besser als das Original. Weil das Original von Wonderful Life, seht's mir nach, weiß ich nicht, kriege ich mich nicht, aber ist wahrscheinlich auch ein Sozialisierungsding.
Ja.
Tierischer Groove auch. So ein angeschaffelter Offbeat-Dings, ne? Also schon schön. Also,
wo wir gerade bei typischen oder bei Groove sind, ganz typisch ist natürlich, meine Schüler kennen alle die 3-3-2-Figur und ihre Spielarten, ne? Und wie hast du es beim letzten Bass and Drums Weekend genannt?
Ja, da, das sag ich jetzt nicht, sonst werde ich okay, hier.
Genau.
Nein, aber, ich sag das. Nein, ich sag das. Ja, Moment, stopp. Ich hole mal hier aus. Moment, das ist ja nur eine Lesart. Also erstmal ist das Ding ja so. Wir sind ja jetzt hier maximalst weiß, mitteleuropäische alte Männer. Und also maximalst kulturell angeeignet. Aber diese rhythmische oder das rhythmische Phänomen der 3-3-2, also zwei punktierte Noten, eine nicht punktierte Note, das gibt's halt irgendwie überall auf der Welt. Und wir hatten das, glaube ich, beim Bass & Drums Weekend kurz. Da ging es dann um, wie heißt dieser Rhythmus jetzt richtig? Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass es in den USA so geografisch so Feinheiten gibt in Phrasierung. Da waren wir, glaube ich, erst bei der Shuffle-Phrasierung und dann hatte ich noch darauf hingewiesen, dass, wenn man so ein bisschen nach Südamerika geht, dass es da Rhythmen gibt, die sich stellenweise sehr ähneln, bis hin zu sehr gleich klingen, einfach nur mit einem etwas anderen Sound gespielt werden. Oder sogar innerhalb eines Landes, da war es dann in dem Fall Brasilien, der exakt gleiche Rhythmus einfach einen anderen Namen hat, so, und sich aber die Leute da oft so ein bisschen darin üben, sehr pedantisch damit zu sein und ein bisschen zu sehr rassistisch sich dann da sozusagen mit auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob es in Berlin oder im Ruhrgebiet den Namen bekommen hat, aber Dönerklave war das Wort, nachdem du gefragt hast. Und ja, ich kann jetzt noch 20 andere Namen aufzählen. 20 nicht, aber viele Leute sagen Soca dazu, also S-O-C-A, ich glaube mit einem C oder im Orient heißt es mal Fuf.
Sagst du Tresillo Pattern oder Tresillo geschrieben, wie der Bio-Deutsche sagen würde?
Genau, mal Fuf oder so ähnlich, ne, in der arabischen Welt. Ich glaube, in Ungarn sagt man Balkan-Pop.
Keine Ahnung.
Ja,
aber also, es steckt ja das steckt ja überall drin, in den Popcharts, wie gesagt, der ganze Latin-Bereich. Du hast es in Brasilien, wie heißt die brasilianische?
Eine Lesart wäre Bayon,
genau,
und die andere wäre,
das meinte ich,
müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken.
Aber du hast ja dieses ganze, mir ist gerade noch eingefallen übrigens, dass ich wahrscheinlich sieht doch auch, ich habe ja mal mit Nelson, mit diesem Fernsehkoch gespielt, und das war Anfang der 2000er und das war ja auch so Soul, Hip-Hop, Reggae-Vibes ein bisschen auch und so. Und wir haben auch hier so eine Show im Theater gehabt, wo immer Gäste waren, Calça Candela oder so, das war ja auch noch eine Band, die ein bisschen in die Richtung, sage ich mal, gegangen ist, ne? Und aber ich vermute, dass ich da, also wenn ich mich so recht entsinne, ich glaube, da gab es auch auf jeden Fall Seed aus den Boxen, weil das natürlich ein Einfluss zu der Zeit war, so schon, ne? Und was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas wollte ich dazu sagen, egal.
Ja, ist nicht schlimm, erinnere mich im Nachgespräch bitte nochmal an Calça Candela. Wichtiges Nachgespräch. Für die Patreons nehmen wir es vielleicht, lasse ich die Aufnahme noch laufen. Ja, also es gibt halt 1 Million Begriffe für eben dieses rhythmische Phänomen der 3-3-2. Also ich sag mal, die Sonklave, der Dreierteil ist halt auch das 3-3-2-Ding.
Ja, genau.
Ne? Ja. Um jetzt auch nochmal noch ein anderes Land in Ungnade zu ziehen.
Genau, und man kann halt als Bassist definitiv eine Menge Seed-Songs, wenn du einfach immer nur auf die 1 spielst und dann auf die 2 und, also die ersten beiden dieser 3 mitnimmst, bummt, bummt, tschap, bummt, bummt, tschap, da kannst du doch einige Songs auf jeden Fall schon begleiten, wenn dann auf der 4 hinten das Schlagzeug kommt.
Ich hätte da einen für dich.
Ja, ich hätte auch einen, aber mach deinen mal.
Ja, ich hab, nee, mach deinen zuerst, welchen willst du denn?
Ich habe Stand Up, also da ist ja, der Beat klar, auf jeden Fall auch zu hören, denke ich. Wow. Und jetzt stell dir vor, du bist bei einem dieser Kicks völlig zu früh oder zu spät als einer der Instrumentalisten, so eine Katastrophe, so, ne? Also das, du hast fast nichts zu spielen und das muss aber auf den Punkt sein.
Ja, ja, das ist, komm, ich habe hier noch was für dich. Habe ich 2 geteilt, einmal in Intro und einmal in Zwischenteil oder so. Wir verkünden die Nachrichten. Ja, denn der Kursname für dieses Lied von meiner Tochter ist Uwab Uwab. Und das bezog sie auf den Bass.
Ja.
Weil der Bass in dieser live-versündiger Zeit immer dieses Wop, 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 Wop. Ja. Genau. Papa, machst das du bitte Uwab Uwab an. Okay, und hier kommt natürlich das Lied an sich.
Sie dancen da den Chorus dann trösten. Berliner Jungs sind frei von Ängsten. Von zwei Jobs nehmen die den anstrengsten. Wir haben's drauf, wir haben den längsten. Warum das so ist? Deutschland, was längst? Dickes Bild, oh Mann, der Spray. Sommer tust du gut, und im Winter tut's weh. Mach mal Berlin, mach Steine und Benzin. Neben deinem Dorf, wenn wir haben die Eier
ziehen. Love it, love it. Love it. Dickes B natürlich, darf auf gar keinen Fall fehlen.
War das der erste Hit?
Das war, ja, damit ist es passiert. Und es gibt so viel, etwas, wo durch die Seed auch auszeichnen, sind sehr interessante, spannende Remixe ihrer eigenen Songs. Also da drehen sie, da ist dann auch irgendwann mal nichts heilig und sie drehen es wirklich richtig durch den Fleischwolf. Immer wieder interessant, was sie da, ja, ich sag mal, so ein bisschen DJ-Kulturmäßig damit reinfließen lassen und so diese Soundästhetik, um das nochmal abzurunden. Und das ist das, was mich da total abholt. Also auf der einen Seite hast du dieses, diese elektronische Ästhetik, also der Repetition, dass du, ne, also die Grooves, die sind so streamlined, so straight, so präzise und tight. Und dann hast du auch diese ganzen eher elektronischeren Sounds und das mischt sich dann mit den akustischen Instrumenten, mit dem Gebläse, mit dem mehrstimmigen Gesang, mit akustischen Drums, ne, mit E-Gitarren oder akustischen Gitarren. Und das wird so verbunden, dass du auf der einen Seite dieses Rave-mäßige, also wirklich irgendwie diesen Groove, diesen Titan immer am Start hast und gleichzeitig hast du aber so diese emotionale Komponente, die zumindest für mich vor allem von, in Anführungsstrichen, echten Instrumenten kommt und das kombiniert das für mich so stark miteinander. Das ist so in meiner, ich sag mal, Analyse ist das auch der Grund, warum das, wenn man sich das live anguckt, warum einen das so im positiven Sinne zerlegt einfach. Man denkt so, wow, das, ja, haut einen einfach um. Und finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist, ne, ihr kennt mich ja alle als jemanden hier, falls ihr heute nicht zum ersten Mal zuhört, der durchaus Liebe hat für Sachen, die wild verspielt virtuos sind, vom Schlagzeugerischen, vom Instrumentalen. Und das sind ja alles Sachen, die hier eher nicht passieren. Also hier gibt's in der Regel keine verrückten 32. Chops, kein Double Bass, nix so, ja. Und trotzdem packt mich das mindestens genauso wie der andere Stuff. Und da steckt auf jeden Fall, würde ich sagen, ein gewisses Maß an Qualität dahinter. Und das kann ich es mir zumindest nicht erklären. Aber vielleicht kommst du zu einer anderen Analyse.
Nee, auf jeden Fall. Also dann zu wissen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und das dann so auf den Punkt zu bringen, das stelle ich mir wirklich anspruchsvoll vor. Und vor allen Dingen, ich sag mal, wenn du die ganze Zeit so ein bisschen rum improvisierst und noch ein Fehlchen da und hier und da und du machst mal irgendwo, stolperst mal irgendwo, merkt kein Schwein. Aber wenn alles so auf den Punkt ist und so, habe ich ja gerade gesagt, ne, also wenn du da irgendwo einen Hit verpasst oder so im Konzert, so, dann liegt das Publikum quer übereinander und du bist schuld. So.
Ja, will man nicht. Ja. Will man nicht.
Ja, ich habe noch zwei Hörbeispiele, ja, so eher Reggae-mäßig. Weiß nicht, ja, wie viel du noch hast.
Ich habe quasi schon alles gesagt. Zumindest alles, was ich heute sagen wollte. Du hast noch Jackpot Girl hatten
doch
wir schon.
Doch, Jackpot Girl.
Doch, Jackpot Girl. Dann mach ich das mal. Yes.
Ja, und mein Abschluss passend zu unserer Aufzeichnung heute Morgen wäre Fire in the Morning.
Here it comes. Ja, großartig. Da denke ich direkt an die Live-Version von der Live-CD. Muss ich mal reinziehen. Ja. Da machen sie ein witziges Medley und nehmen sich selbst ganz gerne auch mal auf die Schippe.
Ja. Echt gut. Gar nicht viel drüber gesprochen haben oder jedenfalls nicht so. Also ich sag mal, normalerweise wird ja Popmusik im weitesten Sinne erstmal über den Gesang natürlich auch wahrgenommen und so. Und die machen, die sind ja einfach sehr unterschiedlich gewesen, muss man zum Teil sagen. Das macht es halt auch spannend irgendwie so, ne? Die unterschiedlichen Stimmen, diese unterschiedliche Art zu singen, zu rappen und so, ne? Dann auch von Deutsch, Englisch. Ich glaube, sie haben auch eine Platte gemacht irgendwann, die nur Deutsch war. Da haben sie, glaube ich, gar nichts Englisches mehr gehabt. Aber trotzdem, einfach wilde Mischung insgesamt auf allen Ebenen.
Ja, Berlin Multikulti. Das wär dann so die andere Überschrift letztendlich, ne?
Ah.
Und für mich auch, ohne jetzt den Luftballon zu groß aufzublasen, aber Verständigung klappt schon ganz gut eigentlich, wenn man das möchte, ne? Also zwischen unterschiedlichsten Kulturen. Und der Besuch eines Seed-Konzerts zeigt, also grundsätzlich meistens ist es so, der Besuch eines Konzertes zeigt einem und gibt mir zumindest auch immer so ein bisschen Hoffnung, dass noch nicht alles so komplett kaputt ist. Und Seed ist ein ganz gutes Beispiel dafür als Band, aber auch, du siehst es ja dann auch im Publikum, das ist nämlich genauso bunt wie die Band, siehst du, man kann auch einfach friedlich miteinander eine super Zeit haben und muss sich nicht immer irgendwie, ja, doof von der Seite anmachen. Ich kann allen Zuhörern echt nur empfehlen, falls noch nicht erlebt, ist das etwas, das sollte man sich auf seine Liste schreiben und bei der nächsten Gelegenheit mal nachholen. Das ist einfach ein anderes Konzerterlebnis. Ist, ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich würde sagen, wer das nicht gesehen hat und irgendwie ein Bass oder Schlagzeug spielt, muss ich das mal einmal geben. Ich schleppe Andi mit Leistenbruch. Ist mir egal.
Bitte, den erhole ich mir dann den nächsten. wenn wir die Hebefigur machen, egal. Also und wer denkt, ach, das ist doch hier so eine, jetzt haben wir ja sonst Toto, die Chefs gehabt und Sting mit seinen Musikern und irgendwas, aber jeder, der denkt, das hier ist billig Kram, versuch das mal mit deiner Band nur halb so geil klingen zu lassen, so dann reden wir nochmal.
Ich sag mal, ne, solche Sachen, das ist im Grunde genommen wie 100 Meter Sprint. Der ist auch relativ simpel strukturiert, ne? Start, Ziel und wenn es knallt, bitte so schnell wie es geht. Trotzdem gibt es einen Unterschied, ob ich die 100 Meter laufe oder Usain Bolt. Die Aufgabe bleibt ja nach wie vor relativ simpel. Start, Ende, 100 Meter, wenn es knallt, so schnell wie es geht. Und Qualität zeichnet sich nicht nur durch Komplexität aus. Das ist so mein Bild, was ich immer gebe.
Irgendwie. Genau, es geht nicht um Komplexität, sondern um
Groove. Ja, wir müssen das so ein bisschen üben, ne? Keine Ahnung. Vorsatz fürs neue Jahr, wir gehen mal bei den Sprachtraining. Gut, ja, ich würde sagen, wir schließen für heute, ne? Und ich finde, keine Band, keine deutschsprachige Band wäre dem Titel dieses Podcasts so würdig wie Seed, ne? Also wie ich zu Beginn sagte, in Anführungsstrichen die andere teilteste Band Deutschlands. In diesem Sinne, ihr Lieben, Hauptsache Groove, passt gut auf euch auf, lasst euch von dem Wetter nicht die Laune verderben und wir hören uns in der nächsten Woche und die Patrioten, die sehen wir natürlich auch in der nächsten Woche. Tschüss, Guys.